was mir sozusagen in Österreich aber gefällt, ehrlich gesagt, ist sozusagen eine etwas größere Lockerheit. Gerade auch in dieser Corona-Krise sieht man das ja. In Deutschland wird ganz gebannt auf die 7-Tages-Inzidenzzahl geguckt und das ist das Thema. Und wenn es ein bisschen in die Höhe geht, dann breitet sich kollektive Depression aus. Und in Österreich ist man ein bisschen lockerer.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Lockdown schlägt mir doch langsam aufs Gemüt. Man will diese spaßbefreite Pandemie endlich hinter sich haben, doch danach sieht es leider nicht aus. Im Gegenteil. Das hat auch viel damit zu tun, dass Deutschland Selbstzerfleischung offenbar besser kann als Krisenmanagement. Die Kanzlerinnenpartei kämpft gleichzeitig gegen Covid-19 und zu viel Testosteron in der Chefetage. Föderalisten streiten mit Zentralisten, Gesundheitsämter faxen handgeschriebene Tabellen und das Desaster bei der Impfstoffbeschaffung hat tödliche und zugleich teure Folgen. Also fragen sich manche, hat sich die weltweit viertgrößte Industrienation Deutschland in ein dysfunktionales System verwandelt, das sich auch noch zu hoch verschuldet? Zumindest korrigieren die Konjunkturforscher ihre Prognose für das laufende Jahr nach unten. Der Post-Corona-Boom ist erstmal verschoben. Der Aufschwung in China und den USA verhindert hier Schlimmeres, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er stammt aus Oberösterreich, machte einen Abstecher nach Florenz und München. Heute fehlen ihm als Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft die Berge und das will er nun dringend ändern. Demnächst wechselt Deutschlands Topökonom Gabriel Felbermayr auf den Chefposten des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts in Wien. Das ist also die perfekte Gelegenheit, um mit ihm eine ökonomische Abschlussbilanz über Deutschland zu ziehen. Hallo Herr Felbermayr, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
Sehr gerne, Herr Balzli. Hallo.
Herr Felbermayr, bevor wir zwei Ausländer schonungslos unser Gastland sezieren und Sie mir am Ende dieses Podcasts den größten Traum Ihres Lebens erzählen, müssen Sie mir eine existenzielle Frage beantworten. Lieber Maischorle oder Wiener Schnitzel?
Wiener Schnitzel.
Okay, damit wäre es eigentlich schon geklärt, warum Sie wieder zurück in die Heimat wollen. Das Essen an der Ostseeküste war schuld. Gibt es noch andere Gründe, warum Sie zurück wollen?
Also das Essen an der Ostseeküste war nicht schuld, Herr Balzli. Da kann man auch sehr gut österreichisch essen. Es gibt in der Kieler Innenstadt ein österreichisches Restaurant. Wenn man wirklich dringend ein Wiener Schnitzel will, kann man das dort kriegen, in allerbester Qualität. Das, was mich nach Wien zieht, ist natürlich die Heimat und ist die Familie, auch die Berge, ganz klar. Aber das Institut für Weltwirtschaft, das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen, ist eigentlich für einen Außenhandelsökonom, wie ich einer bin, die Top-Adresse im deutschen Sprachraum. Wenn man so will, akademisch oder wissenschaftlich ist der Wechsel nach Wien kein Aufstieg, sondern eher eine Seitwärtsbewegung. Aber es ist halt sozusagen ein Homecoming. Und für die Familie und auch fürs Gemüt ist das am Ende eine Entscheidung gewesen. Eher aus dem Bauch als aus dem Hirn.
Also eine emotionale Entscheidung, eher aus dem Bauch, aus dem Hirn. Eigentlich ein erstaunliches Statement für einen Ökonom, das muss man schon sagen. Aber das beruhigt ja auch alle die Leute, die immer das Gefühl haben, Ökonom sei nicht so empathisch. Also man sitzt jetzt in der Corona-Zeit auf dem Sofa, guckt Netflix und merkt dann, was einem wirklich fehlt. In einem Interview mit einem österreichischen Sender haben Sie mal vor kurzem gesagt, es ginge auch ein bisschen um Patriotismus. Was muss ich darunter verstehen? Also Patriotismus per FaceTime geht nicht, da muss man analog vor Ort sein, oder? Warum Patriotismus?
Naja, schauen Sie, es gibt aktuell in Europa, in Österreich, in Deutschland doch viele Herausforderungen für Ökonomen. Die Lage ist nach wie vor nicht gut, wie Sie in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben. Und es liegt mir natürlich näher, den österreichischen Politikern Piraten zur Seite zu stehen oder dem österreichischen Parlament, als dem Schleswig-Holsteinischen oder dem Deutschen Bundestag. Das ist spannend dort und sicherlich ist der Deutsche Bundestag relevanter für viele große weltpolitische Fragen, als das der österreichische Nationalrat ist. Aber als Österreicher habe ich doch ein Gefühl der stärkeren Verbundenheit mit der heimischen Politik, wo ich ja auch eine Wählerstimme habe, die mir hier in Deutschland fehlt. Und ja, das ist schon eine Art Patriotismus, wenn man sagt, ich möchte meiner Heimat mithelfen, dass diese Krise möglichst schnell überwunden ist und dass man gut und gesund und kräftig wieder aus der Kurve kommt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Also der verlorene Sohn kommt nach Hause und will seiner Nation helfen. Wenn ich richtig gezählt habe, arbeiten Sie seit rund 16 Jahren in Deutschland. Haben Sie keine Angst, dass es Ihnen in Österreich bald zu eng wird?
Doch, Herr Balzli.
Das haben Sie auch, herrlich, schön ehrlich.
Die Angst, die habe ich schon. Das ist klar, Österreich ist eine kleine Bühne und man kennt sich, jeder kennt jeden. Und es gibt auch weniger Schlupfwinkel. Auch als Institutschef muss man sozusagen in allen Bereichen irgendwie sprechfähig sein. Von der Gesundheitsökonomik bis hin zum Arbeitsmarkt. Währenddem ich hier in Kiel sozusagen für mein Kernthema, die Außenwirtschaft, mich spezialisieren kann und andere Kollegen in den Leibniz-Instituten oder in dem großen Umfeld, das wir in Deutschland haben, spezialisieren sich auf andere Themen. Das ist sicherlich in Österreich anders und eine Herausforderung. Aber wie so häufig hat das eben auch einen gewissen Charme. Und was wir ja feststellen mussten, glaube ich, in den letzten Jahren, ist gerade auch in meinem Bereich der Außenwirtschaftspolitik, dass man die nicht denken kann, ohne zum Beispiel die nationalen sozialpolitischen Sicherungssysteme oder ohne die Umweltpolitik mit in die Rechnung einzubeziehen oder die großen politökonomischen Fragen, die sich ergeben, wenn man über die Great Power Rivalries nachdenkt. Also dieses Zusammenfließen von unterschiedlichen Feldern, das macht dann auch dieses eigentlich angenehme für den Spezialisten, angenehme Nischendasein weniger produktiv. Und das werde ich in Wien dann, da werde ich gar keine andere Wahl haben, als sozusagen sehr breit aufgestellt in der Diskussion teilzunehmen.
Sie werden zum Generalisten gezwungen. Genau. Da können Sie dann hier in diesem Podcast auch gleich üben. Aber vorher muss ich nochmal zurück zu diesem enge Thema. Ich meine, ich persönlich war ja 9 Jahre beim Nachrichtenmagazin Spiegel und bin dann für 3 Jahre zurück in die Schweiz. Und ich habe dann echt nicht schlecht gestaunt, wie ich mich dann doch im hohen Norden an eine gewisse Größe um Freiheit gewöhnt hatte. So in Hamburg bekam ich in all den Jahren nie einen Strafzettel. In Zürich hatte ich nach einem Monat schon 3, weil die Polizei deutlich besser organisiert ist. Wie unterscheidet sich eigentlich im Alltag das österreichische vom deutschen Lebensgefühl? Gibt es da Unterschiede?
Also was die Strafzettel angeht, Herr Balzli, da ist es mir schlecht ergangen in Hamburg. Ich habe da schon ein paar einkassiert. Okay. Vielleicht liegt das auch an Ihrem Fahrstil.
Vielleicht.
Und an meinem. Aber klar, also ich denke schon, dass es gravierende Unterschiede gibt, kultureller Art, von Nord- und Ostsee an den Alpenrand. Da ändert sich nicht nur das Essen und die Sprache. Was mir sozusagen in Österreich aber gefällt, ehrlich gesagt, ist sozusagen eine etwas größere Lockerheit. Gerade auch in dieser Corona-Krise sieht man das ja. In Deutschland wird ganz gebannt auf die 7-Tages-Inzidenzzahl geguckt und das ist das Thema. Und wenn es ein bisschen in die Höhe geht, dann breitet sich kollektive Depression aus. Und in Österreich ist man ein bisschen lockerer. Nicht? Also ich rechne eigentlich damit, wenn man das übertragt auf den Straßenverkehr, dass ich in Österreich ein paar weniger Strafzetteln bekommen werde, als ich es in Deutschland gekriegt habe.
Ja, der Süden, oder? Es ist auch ein bisschen südlicher. Sie haben es vorher gerade erwähnt, die große berufliche Bühne in Berlin oder Brüssel, die ist jetzt bald weg für Sie. Dafür sei man in Wien näher und intensiver dran an Politik und Konzernen, meinten Sie kürzlich in einem Interview. Was genau bedeutet das? Hat Sie Bundeskanzler Sebastian Kurz jetzt schon zum Kaffee eingeladen oder wie?
Nein, das hat er noch nicht, aber er hat mich zu dem Vorsitzenden seines Statistikrats berufen. Man ist halt, wenn man an der Spitze eines des wahrscheinlich wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstituts in Wien ist, ist man eben gleich voll im Politikbetrieb drinnen und in vielen anderen Funktionen auch gleich mit an Bord. Und was ich auch schon, ist das ja seit, diese Katze ist ungefähr seit 12 Tagen aus dem Sack, 13 Tagen. In dieser Zeit habe ich eine ganze Reihe von österreichischen Ministern schon kontaktiert und ich habe ihre Handynummern. Das ist etwas, das sozusagen im Berliner Politikbetrieb in der Geschwindigkeit und in dieser Intensität nicht vorstellbar ist. Dass die Distanz sozusagen der Politikelite zu den Wissenschaftlern und zu den Beratern größer. Und in Brüssel ist das nochmal stärker ausgeprägt. Also das bestätigen auch Kollegen, die von Deutschland nach Österreich gewechselt sind. Da gibt es ja ein paar, nicht viele, aber ein paar, die sagen, ja, es ist halt kleiner. Du hast die Handynummern der entsprechenden Leute, du kriegst einen Termin. Natürlich musst du auch was Konstruktives beitragen, das ist auch klar, man hat gewisse Erwartungen. Aber wenn man mitspielen will, ist dort sozusagen die Chance, in Wien ist die Chance größer, auch tatsächlich etwas gestalten oder mitgestalten zu können.
Es hatte vielleicht einen positiven Effekt, dass die Regierenden vielleicht auch mal auf die Ökonomen hören. Das ist ja in Berlin eher seltener der Fall. Man nimmt es stoisch hin, was Ökonomen so gerne vorschlagen. Nochmal zurück zu Österreich. Ich meine, so kleinen Alpenländern, da wird ja auch gerne so ein bisschen gekungelt, oder? Die Spätzlwirtschaft treibt wilde Blüten. Also als ich nach Zürich zurück bin, da könnte ich ja Geschichten erzählen, aber das ist heute nicht das Thema. Jetzt in Österreich, da haben wir ja zum Beispiel diesen Thomas Schmid, oder? Der Chef der österreichischen Staatsholding ÖBAG, ganz eng mit Kanzler Kurz, das weiß man jetzt aus geleakten SMS-Protokollen. Zitat, kriegst eh alles, was du willst, schreibt ihm Kurz inklusive drei Bussi-Emojis. Ich liebe meinen Kanzler, schreibt Schmidt zurück. Und dann Zitat, ein Beispiel dafür, warum Staatsbeteiligungen gefährlich sind, haben Sie daraufhin getwittert. Was kann ich erwarten? Ihre erste Amtshandlung als WIFO-Chef wird also so eine Studie über die Privatisierung von Staatsunternehmen sein, oder? Haben Sie sich da vorgenommen?
Nein, das habe ich mir noch nicht vorgenommen, gerade darüber die erste Studie zu schreiben. Aber es ist schon so, dass man aufpassen muss mit Staatsbeteiligungen, dass man hier nicht in die Nähe von Korruption oder korruptionsähnlichen Vorgängen kommt als Politik. Und das ist sicherlich eine Warnung, die man in Wien vielleicht stärker aussprechen muss als in Berlin.
Weil da mehr gekungelt wird.
Kultur. Genau, es hat da schon auch was Kulturelles und es ist ja auch natürlich auch diese Nähe, die wir vorher besprochen haben, die hat ja auch etwas Gutes. Die niedrige Distanz und das auch lockere Miteinander, die informellen Kontakte, das ist auch alles sehr gut. Man muss nur, es gibt ja sozusagen in Österreich einen höheren Bedarf, aufzupassen, dass man diese Grenze nicht überschreitet. Und in dem von Ihnen angesprochenen Fall, da ist sie nach meinem Dafürhalten überschritten worden. Schadet dem Kanzler jetzt auch, der bereut das sicher. Aber diese Grenzen einzuhalten ist zentral. Die Erfahrung in Österreich auch. Österreich hat ja eine schmerzhafte Erfahrung mit der sogenannten verstaatlichten Industrie, wo solche Vorgänge ja häufig passiert sind, auch im Schwerindustriebereich war das, vor allem mit häufig auch Beteiligung der Sozialdemokratischen Partei. Also das ist eine Krankheit, die in Österreich überwunden geglaubt schien und wo wir jetzt aber feststellen müssen, naja, da gibt es immer noch sozusagen Zellen, wo dieses Problem wächst. Und ich glaube, dass es auch nicht nur Aufgabe der unabhängigen Presse ist, sondern auch Aufgabe der Wissenschaft, auf solche Zustände hinzuweisen und sich dann auch mal kritisch darüber zu äußern.
Ich habe eine gute Gelegenheit für Sie, wo Sie das machen müssen, nämlich Ihr Vorgänger beim WIFO, Christoph Bartelt, der war immer Gast beim ÖBAG-Forum. Da könnten Sie natürlich auftreten und die Studienergebnisse dann zur Privatisierung veröffentlichen. Das würde sicher für Aufsehen sorgen. Ich meine, wenn wir vom starken Staat, von Staatsbeteiligung reden, sind wir auch schon mitten in der deutschen Diskussion. Corona hat ja dieses Thema starker Staat ganz weit nach vorne gebracht. Allerdings ist das ja mit der Stärke so eine Sache, oder? Nach der anfänglichen Bazooka-Euphorie im Frühling letzten Jahres ist jetzt die totale Ernüchterung eingetreten. Was ist eigentlich da schiefgelaufen in Ihren Augen?
Naja, ich glaube, man hat einfach gelernt, dass ein großer Staat nicht zwingend auch ein starker Staat ist. Ein Staat, der viel Geld ausgibt, ist nicht unbedingt ein Staat, der effektiv und produktiv eingreift in das Pandemiegeschehen oder in das Wirtschaftsgeschehen. Und was wir uns ja wünschen, ich glaube, die Bürger und die Ökonomen sind sich da schnell einig, ist ein Staat, der seine Aufgaben effizient und effektiv erfüllt und nicht ein Staat, der für sich einfach sehr viel Platz beansprucht, sehr viel Steuern erhebt, sehr viel Geld einnimmt und dann wieder ausgibt, umverteilt, ohne dass er damit die großen Herausforderungen der Zeit wirklich effektiv adressiert. Und was wir jetzt, glaube ich, feststellen nach einem Jahr Pandemie, ist eben das, dass der deutsche Staat mehr als 50% Staatsanteil mittlerweile für sich beansprucht, aber an einzelnen Vorgängen, wie zum Beispiel bei der Beschaffung von Impfstoff oder bei der Organisation einer Teststrategie oder bei vielen anderen Beispielen, einfach auch beim Umsetzen zum Beispiel von Finanzplanung, jedes Mal versagt oder jedenfalls nicht so effektiv und effizient handelt, wie man sich das als Bürger wünschen muss. Und da neigt dann, glaube ich, in Deutschland die Volksseele gerne mal auch zum Übertreiben. Nicht? Also das berühmte himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, das liegt in Deutschland sehr nahe beieinander. Vor einem halben Jahr hätte man sich noch gepriesen, wie toll man durch die Krise kommt im Vergleich zu den anderen. Und jetzt fühlt man sich eher auf der anderen Seite als der große Absteiger und der große Verlierer. Sogar die Briten unter ihrem verrückten Premierminister kommen besser durch. Das kratzt sozusagen am Selbstverständnis, kommt mir als Österreicher vor. Aber das ist wahrscheinlich in der Literatur ja auch schon lange belegt, ein Wesenszug in diesem Land hier.
Aber warum sind die Deutschen so in den starken Staat verliebt? Mir als Schweizer fällt das natürlich auch auf, als ich hergekommen bin. Es ist unheimlich. Die Forderung kommt immer, da machen wir ein Gesetz. Wir brauchen mehr Wachstum, wir machen ein Gesetz, wir brauchen das. Wir gründen ein neues Ministerium, Eigenverantwortung. Das lassen wir mal. Da kommt der Staat macht das, macht das. Sogar ganz viele Studierende wollen beim Staat Karriere machen. Das sagen viele Umfragen. Woher kommt die Staatsverliebtheit der Deutschen?
Ja, das ist eine gute Frage, Herr Balzli. Also ich glaube, da gibt es ein paar Punkte, die man sagen kann. Also das Erste ist sicherlich, dass es auch hier wieder eine Kultur gibt, eine Tradition der Obrigkeitshörigkeit. Der Staat soll es richten, da hat man ein großes Vertrauen ex ante, auch wenn das immer wieder enttäuscht wird und immer wieder auch enttäuscht wurde in der deutschen Geschichte. Aber dieses Vertrauen, dass da irgendwo ein Chef ist oder eine Behörde, die Dinge für einen erledigt. Dieses Vertrauen ist sehr groß und in anderen Ländern, in der Schweiz sicherlich oder in den USA, auch in Großbritannien ist dieses Vertrauen einfach viel weniger stark ausgeprägt. Das ist eine kulturelle Frage. Was wir auch sehen, was auch kulturelle Wurzeln hat, ist, dass in Untersuchungen sich immer wieder zeigt, dass die Deutschen sehr risikoavers sind. Auch da die Frage, woher kommt das? Aber
the German
das ist zunächst
Angst,
mal eine Beschreibung.
Das German Angst-Phänomen.
Genau, die German Angst. Und man delegiert gerne sozusagen die eigene private Verantwortung irgendwo anders hin, an den Staat. Der soll es dann richten, das Kollektiv soll es richten. Und das sind andere Gesellschaften irgendwie offener oder risikofreudiger. Das sind sozusagen tiefe Verhaltensprägungen, ja. Die sind dokumentiert, seit kurzem, ja, wissen wir das, in vergleichenden Studien über viele Länder hinweg. Die Deutschen sind auch geduldiger, das ist auch interessant. Sie sind risikoavers, aber sie sind relativ geduldig, sie lassen sich lange etwas gefallen. Das ist ja nicht zwingend nur schlecht. Investitionen, die langen Atem brauchen, die sind hier wahrscheinlich in Deutschland besser umsetzbar als in anderen Ländern. Also das ist nicht nur zwingend ein Nachteil für den Standort, aber diese Risikoaversion, die ist sozusagen auch für die wirtschaftliche Dynamik natürlich ein großes Thema.
Das sieht man ja auch, dass viele hier im Land nicht in Aktien investieren. Jetzt die neue Generation macht es ein bisschen, hat es ein bisschen zugenommen, aber generell ist man ja auch sehr, sehr aktienfeindlichen, genau, Anführungszeichen eingestellt. Sie haben es vorher gesagt, der Staat hat oft enttäuscht, also viele haben Vertrauen in den Staat, obwohl er oft enttäuscht hat, gerade natürlich jetzt in dieser Corona-Krise. Sie haben mal gesagt, den Sommer 2020 haben wir verpennt. Was genau meinten Sie damit?
Im Sommer sind die Inzidenzzahlen stark gefallen, man konnte wieder vieles öffnen. Das Leben hat im Sommer fast wieder einen normalen Zustand erreicht. Und man hat dann in Politik und Verwaltung, auch in der Wissenschaft, so getan, als ob die zweite Welle und dann vielleicht auch eine dritte, vor der die Epidemiologen gewarnt haben, dass die schon nicht kommen wird. Und man hat sich dann sozusagen ein bisschen in Sicherheit gewogen, anstatt nachzudenken, wie man sich für die zweite Welle vorbereiten kann. Wir haben in der ersten Welle ein paar Instrumente aufgesetzt, Sie haben die Bazooka schon erwähnt, die Rettungsprogramme für die Unternehmen. Und man hätte im Sommer zum Beispiel nachdenken können darüber, wie für die zweite Welle solche Rettungsprogramme ausgestaltet werden hätten sollen. Wieder so wie schon vorher, mit den Anreizproblemen, die mit verbunden sind, Umsetzungsproblemen, die mit verbunden sind, oder doch mal nochmal grundsätzlich neu nachdenken über ein vernünftiges Instrument, das für die nächsten Wellen taugen könnte. Oder man hat es versäumt, zu überlegen, wie man eine vernünftige Teststrategie aufziehen kann. Also ein breites Testen der Bevölkerung mit einem echten Informationsgewinn verbunden. Jetzt sehen wir testen zwar recht brav in Schulen und sonst wo in Unternehmen, aber die Testinformation, die wird nicht wirklich aggregiert, die geht dann nicht wirklich in die solchen politischen Entscheidungen ein. Oder was man sich auch hätte im Sommer gewünscht, ex post, ist, dass man die Schulen besser aufstellt. Und zwar nicht nur den Schülern irgendwie Laptops in die Hände drückt, sondern sich fragen, was fehlt eigentlich in den Schulen? Warum ist dort das Infektionsgeschehen so, wie es ist? Braucht es dort nicht Lüftungen und so weiter? Ich glaube, da wäre sehr klar gewesen, was zu tun gewesen wäre. Man hat es nicht gemacht, weil die falsche Erwartung war, da kommt keine weitere Welle mehr, entgegen der Warnung aus der Wissenschaft. In dem Sinne hat man sich den Sommer ja zu komfortabel eingerichtet. Und jetzt müssen wir sozusagen die Konsequenzen ertragen.
War es denn richtig, die Impfstoffbeschaffung an Brüssel zu delegieren?
Nein, ex post war das nicht richtig. Ich glaube, dass es ein gutes Argument gegeben hat, zu sagen, lasst uns diese Beschaffung gemeinsam machen. Das ist sozusagen theoretisch, glaube ich, sehr vernünftig. Aber in der Praxis musste man halt sehen, dass in Brüssel es überhaupt keine Tradition gibt, gemeinsamer Beschaffung. Das hat Brüssel zum ersten Mal gemacht und das Zusammenspiel der Kommission und der Mitgliedstaaten in dem Bereich war sozusagen noch vollkommen uneingeübt. Das gab es ja noch nie, dass man eine große Beschaffungsaktion in Brüssel organisiert hat. Und ex post muss man sagen, was theoretisch klug klang, wurde halt in der Praxis versemmelt.
Aber was wäre die Lösung gewesen? Dass alle 2 Dutzend europäische Staaten dann auf BioNTech losrennen und da im Sturm anrufen, das wäre ja auch sehr ineffizient gewesen, oder? Also meine, die andere Lösung.
Sie haben vollkommen recht, darum sage ich ja auch, es war theoretisch wohl das Richtige, ja, also es wäre gut gewesen, hätte man wirklich gemeinschaftlich effektiv und effizient verhandelt mit den Pharmaunternehmen. Das ist aber offenbar nicht wirklich geglückt. Andere Länder haben sehr viel bessere Verträge ausgehandelt. Ich glaube, das muss man einfach zugestehen. Sicherlich, wenn 27 Mitgliedstaaten mit den einzelnen Pharmaunternehmen jeweils verhandelt hätten, wären 27 verschiedene Verträge herausgekommen mit 27 verschiedenen Bedingungen, dann wären vielleicht die ersten Lieferungen nach Dänemark gegangen und Deutschland hätte noch zugucken müssen, die süd- und osteuropäischen Länder mit geringerer Zahlungsbereitschaft hätten länger warten müssen, das hätte für große politische Diskussionen gesorgt. Also das wäre natürlich so ein dezentraler Ansatz, hätte auch seine Probleme. Jetzt sehen wir aber, dass Europa insgesamt zurückfällt, was das Impfen angeht. Und jeder Tag, den die Einschränkungen länger wirken müssen, verliert Europa und die Eurozone halt gewaltig an Wirtschaftsleistung. Und da hätte man sicher sozusagen hätte man mehr Geld einsetzen müssen. Ich glaube, das wäre auch klar gewesen, wenn 27 Länder dezentral gelaufen wären. Aber für die Eurozone, Europa insgesamt, glaube ich, hätte das am Ende schon eine schnellere Impfstoffbeschaffung zugelassen. Aber das ist Spekulation und sie ist auch müßig. weil hier einfach das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und jetzt müssen wir das arrangieren mit der Situation, wie sie ist.
Absolut. Ja, die größte Schmach ist eigentlich, dass ausgerechnet Donald Trump es bei dieser Impfstoffbeschaffung, da hat er offenbar nicht ganz alles falsch gemacht und auf einen General draufgesetzt und dann ein bisschen Warp Speed, wie er das genannt hat. Ja. Und prompt haben die Amerikaner dann richtig aufgeholt. Was mich noch interessieren würde, in den letzten Monaten kam ja auch immer wieder so eine ethische Diskussion auf, Stichwort Geld gegen Leben. Also wer der Wirtschaft mit Öffnungen helfe, frühzeitig, der sorge aber für gesundheitliche Kollateralschäden bei den Menschen, das sei nicht zu verantworten. So gerade jüngst hat SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach FDP-Chef Lindner attackiert, weil der die wirtschaftlichen Schäden des Lockdowns thematisierte. Also Corona-Bekämpfung wird zu einem ideologischen Kampfgebiet, hat man so ein bisschen das Gefühl. Sind denn alle Öffnungsfreunde skrupellose Neoliberale oder wie muss ich das jetzt sehen?
Nein, also ich glaube, diese Polarisierung, die hilft keinem. Und so zu tun, als ob man entweder mit einem ganz strengen Lockdown-Regime ganz viele Leben retten kann oder mit einem Öffnungsregime sozusagen die Gesundheitskatastrophe herbeiführt, diese polarisierten Sichtweisen, ich glaube, die übertreiben ja die Situation. Die Frage ist doch, wie kriegen wir einen Lockdown so organisiert, dass er minimale wirtschaftliche Schäden mit sich bringt? Oder umgekehrt, wie können wir wirtschaftliche Aktivität so gestalten, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird? Und da, glaube ich, sind manche, wie auch der Karl Lauterbach, gerne mal verführt, zu meinen, mit einem ganz harten Lockdown würde man insgesamt bessere Ergebnisse erreichen. Das mag stimmen im sozusagen ganz engen Infektionsgeschehen, wenn man das ganz eng betrachtet, aber auch sozusagen ein Unternehmer, der sein Geschäft nicht weiterführen kann, der in seiner Existenz bedroht ist, hat natürlich gesundheitliche Folgen daraus. Der Stress ist auch ein Faktor, psychologische Effekte. Wir sehen das bei den Kindern, die jetzt sozusagen das zweite Jahr schon kein normales, oder Jugendliche, die kein normales Abitur machen können und die ihre Klassenkameraden nicht sehen können. All das sind auch Belastungen. Die lassen sich jetzt nicht an der Inzidenzzahl messen, aber es sind sehr wohl auch gesundheitliche Belastungen, sodass eine gute Öffnungsstrategie auch einen, sag ich mal, gesundheitspolitischen Payoff hätte. Aber mit dem Ausmessen dieser Trade-offs, dieser Zielkonflikte, tut sich Deutschland sehr schwer. Das ist schade, weil, glaube ich, mit den Mitteln, die wir hätten eigentlich, mit Mitteln einer sozusagen elektronischen Kontakt Verfolgung oder auch mit Investitionen in Impfstraßen oder mit einer besseren Investition in den Schulen. Das hätte man im Sommer machen müssen, hätte man sehr viel mehr Freiheit ermöglichen können, bei gleichzeitig einem guten Infektionsschutz. Aber diese Vorstellung No Covid auf der einen Seite und aber volle sozusagen wirtschaftliche Restriktion und auf der anderen Seite man lässt die Pandemie laufen und hat dann dafür ein ganz normales Wirtschaftsleben. Diese beiden Pole, die existieren so nicht. Also selbst wenn man die Pandemie hätte laufen lassen, würde man kein normales Wirtschaftsgeschehen gesehen haben, weil die Menschen einfach keine Lust haben, sich anzustecken. Sie würden auch, wenn sie es dürften, nicht in die Restaurants gehen und sich dort drängen oder in die Kinosäle. Da ist sozusagen die Eigenvorsorge einfach auch ein ganz starkes Argument.
Da spricht der Freund der Eigenverantwortung. In der Schweiz gehen sie einen anderen Weg zum Beispiel, oder? Das Bruttosozialprodukt ist 2020 dann auch deutlich weniger eingebrochen, obwohl es ab und zu mal so aussah, als würde das Schweizer Gesundheitssystem kippen. Die Lockdown-Fraktion, also die Fraktion für den harten Lockdown, ist ja oft ein bisschen deckungsgleich mit den Leuten, die auch das Schuldenmachen für die Corona-Hilfen propagieren, weil das kostet ja nichts mehr. Schuldenmachen ist ja jetzt kostenlos. Und es ist doch völlig egal, auch so Schuldenbremse, Maastricht-Kriterien, das gilt plötzlich so als Steinzeit-Instrument. Wirklich, das machen nur noch alte weiße Männer, das so Boomer-Zeugs. Lasst uns verschulden und dann haben wir das locker im Griff und dann kann der Lockdown auch noch 2 Monate weiter laufen. Ich glaube, Sie sehen das anders, oder?
Naja, also es ist natürlich schon so, dass die Zinsen sehr niedrig sind und es ist schon so, dass sich ein Staat wie der deutsche noch deutlich verschulden könnte, bis man hier wirklich auf eine Grenze treffen würde. Ich glaube, das stimmt. Aber die wahre Frage, die man sich hier stellen muss, ist ja, wie groß soll der Staat eigentlich sein? Denn selbst wenn der Staat sich sehr günstig Geld besorgen kann, er gibt es dann ja für bestimmte Dinge aus. Er kauft dann Bauleistungen oder Dienstleistungen, die dann dem privaten Sektor nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Staat macht Entscheidungen dann anstelle der Bürger und der Unternehmer. Und das sind die eigentlichen Kosten. Also das Finanzieren der staatlichen Aktivität ist aktuell sehr günstig. Aber gleichzeitig ist jede Staatsaktivität geht eben auf Kosten einer privatwirtschaftlichen Transaktion. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht den Staat groß machen und gleichzeitig glauben, durch diesen aufgeblasenen Staat erst schafft man wieder eine Belebung der privatwirtschaftlichen Aktivität. Das geht nicht zusammen. Und das sehen viele nicht, dass das Schuldenmachen zwar günstig ist zurzeit, aber natürlich realwirtschaftlich Konsequenzen hat, weil der Staat sich in viele Entscheidungen einmischt und dort nicht zwingend der bessere Entscheider ist. Bei Investitionen zum Beispiel, aber auch durchaus bei der Frage, ob ein Unternehmen nun offen halten soll oder geschlossen sein muss. Fürs Schließen wird Geld bezahlt, aber für gute Maßnahmen zur Abwehr des Virus oder zu Maßnahmen, die sozusagen ein gefahrloses Einkaufen ermöglichen in einem Geschäft, dafür gibt es sehr wenig Anreize. Und das finde ich, ist eine falsche Mischung. Nicht fürs Zusperren wird Geld gegeben und für eine gute Strategie zur Abwehr von Infektionen, da haben wir wenig Anreize. Und das hat aber damit zu tun, dass der Staat anordnet und dann Geld gibt und wenig dezentrales, unternehmerisches, auch durchaus riskanteres unternehmerisches Handeln ermöglicht. Und das hat Kosten. Das kostet Wohlstand, das kostet Dynamik. Und das sind, glaube ich, die wirklichen ökonomischen Kosten, die aus diesem großen Staatsapparat erwachsen, der uns jetzt in dieser Krise so über die Ohren wächst.
Ja, man will das Restrisiko komplett irgendwie tilgen, hat man das Gefühl, der Staat soll einfach so groß werden, dass es kein Restrisiko mehr gibt. Aber there is no free lunch in life, wie wir ja wissen.
Und er tötet damit jede Dynamik ab. Nicht, dann mag vielleicht das Risiko sehr gering sein, aber die Dynamik, die wir brauchen, auch die Creative Destruction, also dass auch mal was kaputt geht, damit Neues wachsen kann, das bedeutet immer Risiko, aber es bedeutet eben auch neue Chancen, neue Möglichkeiten und am Ende Wachstum, nicht nur Wachstum des BIP, sondern einfach auch Wachstum der Freiheit der Einzelnen, die sich auch aus einem größeren Wirtschaftskuchen ergibt.
Wir hatten es ja vorher schon mal ein bisschen andiskutiert. Es ist ja erschreckend, dass ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie gibt es immer noch kein konsistentes Krisenmanagement im Land. Also wo Prozedere, wie das eigentlich abläuft, wer hat das Sagen, wie läuft das? Zum Beispiel der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière hat einen Bund-Länder-Krisenstab mit vollen Durchgriffsrechten vorgeschlagen, oder dass man endlich mal ein Gremium hat, das entscheiden kann und das auch weiß, was es tut und warum, und dass man auch das Ganze ein bisschen koordinieren kann. Aber alles vergeblich. Es gibt eine ewige Streiterei um den Föderalismus, hektisch eingeführtes Infektionsschutzgesetz mit fragwürdigen Maßnahmen und das alles mitten im Bundestagswahlkampf. Die Amerikaner, Briten und Israelis, die haben es ja nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten, haben sie es auf die Reihe gebracht. Was glauben Sie, was läuft in Deutschland in den institutionellen Prozessen grundlegend? Läuft da grundlegend was schief oder müssen wir uns damit einfach abfinden? Das ist einfach in einer Demokratie so, oder?
Naja, also ich glaube, dass der Erfolg in Israel oder auch in den USA oder auch in Großbritannien getrieben wird von einem höheren Organisationsgrad im militärischen Bereich. Es sind Militärs, die diese Kampagne gefahren haben, also das von der Impfbeschaffung bis hin dann zur Impfkampagne. Und da sind wir in Deutschland oder in allermeisten europäischen Ländern organisatorisch einfach nicht so gut aufgestellt. So einen großen militärischen Komplex, wie Israel sich leistet, wollen wir in Deutschland ja auch nicht. Das kann sich keiner wünschen. In Deutschland haben wir natürlich ein gewachsenes föderales System, das in vielen Bereichen durchaus sinnvoll ist. Ich glaube, dass auch im Infektions, politischen Bereich es gut ist, wenn man nicht einen zentralistischen Ansatz hat, der für alle Bundesländer einheitlich bestimmt, was zu geschehen hat, sondern dass man da auch ein bisschen mehr Freiheiten zulässt und sieht, was funktioniert. Was in Deutschland jetzt sozusagen einfach in die Quere gekommen ist in den letzten Monaten, ist genau das der Wahlkampf. Diese Eifersüchteleien, diese Durchstechereien und unerlaubte Überholmanöver rechts und links, die haben den eigentlich konstruktiven Wettbewerb um die besseren Lösungen auf Länderebene ziemlich kontaminiert. Nicht? Also ich glaube, was uns zu schaffen macht jetzt in dieser zweiten, dritten Welle in der Pandemie, ist dieses gleichzeitige Wahlkampf führen und Krisen managen. Und das geht ganz schwer zusammen. Früher in den antiken Republiken hätte man in so einer Krisenzeit keinen Wahlkampf gefahren, sondern hätte einen Diktator ausgerufen. Das ist natürlich auch nicht das, was wir
schwierig
brauchen.
Schwierig in Deutschland, oder? Das jetzt da.
Nein, das wollen wir gar nicht. Aber man sieht so ein bisschen, dass sozusagen Wahlkampfmodus und Krisenmanagement, da gibt es ein ganz schwieriges Verhältnis, vor allem dann, wenn es Landeschefs sind, nicht? Also innerhalb der CDU, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Bayern, die sich hier ja nicht nur als Krisenmanager bewähren, sondern als zukünftige Bundeskanzler empfehlen wollen. Da ist das föderale System für diese Art von Konstellation, glaube ich, überhaupt nicht geeignet. Ja, das ist eine vielleicht historische Sonderstellung.
Stimmt. Das ist natürlich eine katastrophale Mischung. Obwohl ich jetzt natürlich einen Kontrapunkt setzen möchte. Ich weiß nicht, ob es nur am Wahlkampf sitzt. Das ist natürlich sehr suboptimal, dass das noch läuft, weil man dann nicht immer das Interesse des Landes im Kopf hat als erstes, sondern auch sein eigenes Interesse. Aber nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel, es gibt ja noch ganz viele andere Felder, wo das Land massiv zurückgefallen ist und wo man auch das Gefühl hat, es sei ein bisschen dysfunktional und man kann es nicht ganz nachvollziehen, weil man hat ja einerseits einen unheimlich starken Wirtschaftssektor, man hat eine sehr kompetitive Industrie, die ein unheimliches Rückgrat ist für das Land, aber gleichzeitig hat man Zustände, die einen dann doch erstaunen lassen. Ich meine, die Digitalisierung ist teilweise immer noch auf dem Stand vom Schwellenland, die Infrastruktur, der Bildungssektor sind sehr marode, die Energiewende stockt, der Strompreis ist im internationalen Vergleich viel zu hoch, aber die Staats- und Sozialquote, die steigt, jetzt steigt auch die Schuldenquote. Das ist ja schon ein toxischer Mix. Wie konnte es so weit kommen? Ist man einfach zu saturiert, dass man diese Mängel behebt, oder braucht es noch mehr Leidensdruck?
Ja, es braucht wahrscheinlich mehr Leidensdruck.
Noch mehr.
Ich glaube, die letzten Jahre waren in Deutschland sehr gut. Und das, was noch 2004, 2005 hatten wir noch Rekordarbeitslosigkeit, Herr Balzli, das ist so lange gar nicht her. Und dann, oder schon ein bisschen davor, mit den Hartz-Reformen, hat man hier einen großen, am Arbeitsmarkt und im Sozialsystem, einen großen Modernisierungsschub gestartet, der Deutschland bis vor kurzem auch tatsächlich getragen hat. Sozusagen die Wahrnehmung, dass da auch Dinge sind, die überhaupt nicht gut funktionieren, diese Wahrnehmung, die war einfach nicht da. Im Gegenteil, man hat oft das Scheitern ins Positive verkehrt. Wir können eine ganze Reihe von Bundesbudgets ansehen, wo große Investitionsvorhaben geplant gewesen wären, Modernisierungs- oder Renovierungsmilliarden für Kommunen, für Schulen und so weiter. Und dieses Geld ist dann nicht abgeflossen, nicht weil man sich eine schwarze Null sichern wollte oder einen ganz tollen, großen, mit schwarzer Null versehenen Budgetvollzug, sondern weil man es nicht geschafft hat, die Investition tatsächlich umzusetzen. Das läuft schon seit einigen Jahren und hat zu tun mit einer Schwäche, vielleicht sogar mit einem Versagen auf lokaler Ebene in den Verwaltungen, diese Aufgaben, die Politik an sie heranträgt, auch umzusetzen. Das hat schon was mit dysfunktional zu tun. Wenn Milliarden da sind für Digitalisierung oder für die Schulen und diese Milliarden aber Jahr für Jahr nicht abgerufen werden, da ist immer noch sozusagen die Verwaltung in einem sozusagen Bismarck-Zustand. Nicht? Also die Modernisierung hat da noch nicht stattgefunden. Es braucht diesen Shake-up, den es am Anfang des Jahrtausends gegeben hat, in der Bundesagentur für Arbeit, wo man schnell umgeschaltet hat in ein moderneres System, mit Zumutungen natürlich. Das hat dann natürlich auch hatte nicht nur gute Seiten, aber sozusagen dieser Drang zu einer starken und durchgreifenden Reform des öffentlichen Sektors und vor allem des Verwaltungsgeschehens. Dieser Drang war einfach in den letzten Jahren schwach. Ich denke, in der Krise zeigt sich das. Jetzt sagen viele, wir wollen einen starken Staat. Nicht unbedingt einen großen, aber einen Staat, der umsetzen kann, was die Politik ihm vorgibt. Das wird in den nächsten Jahren ausdiskutiert werden müssen.
Und es ist dann total doch noch dramatisch, wie selbst nach einem Jahr Krise dann zum Beispiel Gesundheitsämter sich weigern, eine gewisse Software zu installieren, weil sie ihre eigene haben oder so. Manchmal fragt man sich auch, ob das Anreizsystem im Staatswesen so das Richtige ist bei den handelnden Personen.
Das ist sicher nicht das Richtige. Wir haben vorher schon über Risikoaversion gesprochen, die in Deutschland stark ausgeprägt ist. Die ist natürlich im öffentlichen Sektor noch um ein Vielfaches stärker. Der öffentliche Sektor ist auch, das muss man auch sagen, in vielen Bereichen einfach nicht finanziell attraktiv. Welche Ärzte gehen denn eigentlich in die Gesundheitsämter und machen dort Karriere? Sind das die innovativsten, die dynamischsten, die produktivsten oder sind das die, die am stärksten bereit sind, am stärksten sich von Eigenverantwortung lösen wollen oder am wenigsten Risiko eingehen wollen? Spekuliert einmal. Also die Frage ist, wie muss...
Jetzt kriegen wir dann gleich einen Shitstorm von den Gesundheitsämtern, Ärzten, aber ich bin gespannt.
Ja gut, ich meine, ich glaube, dass das ja für dieses Land eine zentrale Frage sein wird in den nächsten Jahren. Wie kriegt man die Verwaltungen so aufgestellt, dass sie mehr unternehmerisch agieren? Und da wird man auch mehr Geld hineingeben müssen. Ich glaube, da sollte der Shitstorm gleich wieder zum Erliegen kommen. Man wird eine gute Verwaltung auch besser finanzieren müssen. Und das ist ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wenn in den Gesundheitsämtern bessere Gehälter bezahlt werden, die kompetitiv sind mit dem Krankenhaussektor oder mit dem Sektor niedergelassenen Ärzte, dann wird man auch anderes Personal rekrutieren. Aber man wird auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
Also ein Kanzler Felbermayr würde weniger Bismarck, mehr Bitcoins oder mehr Bits und mehr Geld empfehlen. Ich meine, wenn wir jetzt auf die nähere Zukunft gucken, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß oder fast bei 100%, dass die Grünen in der nächsten Bundesregierung sitzen. Das heißt, noch mehr Schulden, weniger Markt, Klimaschutz oft per Verbot und deutlich höhere Steuern, auch eine Vermögensteuer. Dafür aber auch mehr Investitionen in die Infrastruktur. Ist jetzt so ein Grünen-Programm ein Traum oder ein Albtraum für einen Ökonom?
Ja, weder Albtraum noch Traum. Also ich meine, das Wahlprogramm, das vorläufige Wahlprogramm, das wir kennen, das ist natürlich ein links angehauchtes, das ist klar. Aber es ist weit weniger drastisch, als man sich das vorstellen konnte. Also ein Mindestlohn von 12 Euro, der wäre verkraftbar, würde ich sagen. Es ist sicherlich hier eher die Frage, wie kommt der zustande? Wird das dann doch auf Zuruf der Politik als Wahlkampfversprechen sozusagen gemacht? Oder nimmt man die Mindestlohnkommission ernst? Da gibt es ein paar fundamentale Fragen. Aber die Ansage 12 Euro, die ist so verheerend nicht. Auch die Steuererhöhungen, die jetzt im Gespräch sind, von 42 auf 45% beim Spitzensteuersatz, bei gleichzeitiger Verschiebung der Einkommensgrenze, ab der der Satz greifen soll, das geht nicht in die Richtung, die ich mir wünschen würde. Ich denke, das Land hat Steuern, die sind hoch genug. Die Grenzsteuersätze sind eher zu hoch und sollten eher sinken. Aber das Programm der Grünen ist eines, das nicht dramatisch ist. Also deswegen diese Zuspitzung, die Sie vorher formuliert haben, die würde ich so nicht mittragen. Aber es ist klar, das ist ein linkes Programm, wirtschaftlich gesehen. Es ist ein Programm, das sehr interventionistisch ist. Es ist ein Programm, das für die Märkte kaum Platz lässt. Ja, man spricht vom CO2-Preis als ein Instrument von vielen. Als Ökonom würde ich sagen, das ist das Leitinstrument, das man komplementieren muss, sicherlich an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel mit Forschungs- und Entwicklungsanreizen. Das sehen die Grünen anders. Die Grünen sprechen sich sehr deutlich aus, zum Beispiel gegen Freihandelsabkommen. Das sehe ich natürlich auch ganz anders. Freihandelsabkommen sind Effizienzmaschinen. Die schaffen Produktivität. Und wenn wir uns besser aufstellen wollen, auch ökologisch besser aufstellen wollen, dann brauchen wir vor allem eines, nämlich Produktivität. Produktivität heißt ja, dass wir mit den gegebenen Ressourcen, die wir haben, mehr wirtschaftlichen Nutzen erwirtschaften. Oder umgekehrt bei einem gegebenen wirtschaftlichen Anspruchsniveau mit weniger Ressourcen auskommen. Und dieser Fokus auf Produktivität und auf Maßnahmen, die diese Produktivität erhöhen, der fehlt vollkommen in dem grünen Wahlprogramm. Deswegen mache ich mir Sorgen, dass was da, wenn da was umgesetzt werden sollte, breitflächig aus diesem Programm, dass wir in Deutschland weiter zurückfallen und diesen Produktivitätsschub, den wir brauchen, den wir auch brauchen für die Dekarbonisierung, dass wir den nicht zustande bringen.
Also auch doch ein kleiner Albtraum. Ich meine, Sie sitzen ja im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Da sind Sie ja dann, wenn ich das richtig sehe, der einzige Ausländer.
Es gibt noch eine Österreicherin und auch einen Schweizer.
Ah, dann will ich jetzt mal Mäuschen spielen. Also wird da auch mal Tacheles geredet mit Herrn Altmaier oder ist es eher so ein Kaffeekränzchen, wo alle mal den Kuchen mitbringen?
Nein, also da wird absolut Tacheles gesprochen. Das können Sie sich ja vorstellen. Das ist ja auch Hans-Werner Sinn zum Beispiel Mitglied und viele andere, die sozusagen eine lange Karriere hinter sich haben und keine Rücksicht nehmen müssen. Da wird Tacheles gesprochen. Das sicherlich nicht immer zur Freude der Wirtschaftsminister. Manche sind in der Lage, diese scharfe Kritik sozusagen für sich nutzbar zu machen. Ich glaube, Peter Altmaier kann das. Wir haben ihn sehr massiv kritisiert, als er mit seiner nationalen Industriestrategie gekommen ist. Und dann hat er sie doch sehr grundlegend nochmal überarbeitet. Andere Wirtschaftsminister, ich wurde von Sigmar Gabriel ernannt, der hat, glaube ich, den Beirat machen lassen
links
und dann möglichst
lassen.
Ignoriert.
Ja, genau. Prominent ignoriert. Sie haben gesagt, Herrn Altmaier haben Sie heftig kritisiert. Zu der Industriepolitik kommen wir gleich. Hätten Sie ihn denn auch den Touristikkonzern TUI retten lassen und die Lufthansa?
Die Frage ist, wie man sie gerettet hätte. Also ich glaube, bei der Lufthansa und auch bei TUI war es schon richtig, dass der Staat eingestiegen ist.
Aber TUI ist doch nicht systemrelevant. Ich meine, so wichtig die Arbeitsplätze sind etc. Aber ist ein Reisekonzern systemrelevant?
Naja, nein, ist nicht systemrelevant. Aber im Sinne einer Überbrückung. Das war ja im Frühjahr des letzten Jahres ja doch der leitende Gedanke, dass man über ein paar Monate eine Brücke bauen will. Da wäre sozusagen eine Insolvenz und dann Zerschlagung des Konzerns sehr teuer gewesen, auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive sehr teuer gewesen. Jetzt, wo die Krise so viel länger dauert, als wir damals gedacht haben, könnte man vielleicht nochmal neu, hätte man vielleicht anders nachgedacht darüber. Aber aus der Situation im April, Mai letzten Jahres war das, glaube ich, schon richtig. Wenn so ein großer Konzern, der sehr viel Zulieferverflechtungen hat, da ist ja sehr viel sozusagen implizites Kapital gebunden. Relational Capital, sagen wir dazu. Dieses würde abgeschrieben werden müssen. Das hätte schon größere ökonomische Verwerfungen mit sich gebracht, auch volkswirtschaftliche Kosten. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, systemrelevant, das ist auch so ein Wieselwort. Nicht? Man weiß nicht recht, wie man das bemessen und woran man das festmachen soll.
Ja, plötzlich sind Hotelgruppen auch systemrelevant. Da kann ich dann nicht mehr mithalten intellektuell. Also das wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen auf dem Basar, oder? Mal gucken, wem wir was geben. Und man ist auch nicht so ganz zu durchschauen, warum jetzt wer hier eine Staat mit der Staatsbeteiligung gerettet wird. Also bei einer Hotelkette, das ist zwar hart für die Betroffenen, ja. Aber
also,
eigentlich...
Herr Balzli, was wir vorgeschlagen haben in Kiel, ist ja was ganz anderes. Wir hätten gesagt, lasst uns doch den Unternehmen, ganz egal ob groß oder klein, entfallende Betriebsergebnisse zu einem Anteil ersetzen. Nicht also, wenn TUI plötzlich keinen Umsatz mehr macht und kein Betriebsergebnis mehr erwirtschaftet, dann würde dieser Entfall staatlicherseits ersetzt worden sein. Das wäre auch sehr teuer gewesen. Ja? Damit hätte man aber mit einem Instrument die kleine Friseurin und den großen Konzern behandelt. Nicht ohne Größenunterschiede zu machen. Ich glaube, dass das sauberere Instrument war. Wir haben das in Kiel ein betriebliches Stabilisierungsinstrument genannt. Das gefällt auch vielen, nicht? Die sagen, ja, das ist, und man kann das dann anreizkompatibel ausstatten, mit selbst behalten und ich weiß nicht, auf Branchenabschnitte abstellen und so weiter. Aber das ist in der ersten Phase der Krise auch gescheitert an den Regeln des europäischen Beihilferechts, dass man sagen, große Unternehmen nicht behandeln konnte wie kleine auch. Und dass dann, wenn man sagt, wir wollen eine Überbrückungsmöglichkeit auch für TUI haben, nicht nur für den Gastronomen oder die Gastronomin, dass man dann dort in diesen Fällen andere Instrumente ziehen musste, wie eben eine Kapitalbeteiligung. Das ist unglücklich, würde ich sagen, weil die Diskriminierung nach Größen, Klassen ökonomisch nicht rechtfertigbar ist, aber das ist eine Konsequenz der geltenden Form des Brüsseler Beihilferechts.
Tatsächlich ein Problem. Wir haben es vorher schon angedeutet, Sie haben Herrn Altmaier ja auch hart kritisiert für seine Industriepolitik, die er da plötzlich aus dem Hut gezaubert hat. Sehr zur Freude auch der Franzosen, muss man ja sagen, die schon immer sehr enge Anhänger der Industriepolitik waren. Was ist denn Ihre Meinung? Ist es wirklich die einzige Lösung, den Rückstand gegenüber China und den USA aufzuholen, indem der Staat jetzt hier Chipproduktion und Clouds fördert?
Nein, ich bin da nach wie vor nicht überzeugt von diesen staatsinterventionistischen Ansätzen. Ich glaube, was wir dann ja auch, wir haben ein großes Gutachten gemacht für Peter Altmaier, und was wir da, glaube ich, sehr klar dargestellt haben, ist, dass es wirklich auf die Standortqualität ankommt und dass hier Deutschland in vielen Bereichen einfach nicht gut ist und auch der europäische Binnenmarkt nicht die Größe hat und sozusagen das Level Playing Field ist, das man braucht, um Geschäftsmodelle aufzufalten, wie das in den USA oder in China der Fall ist.
Das ist ein Kernproblem, oder, der Binnenmarkt? Ich habe kürzlich mit einem Fintech geredet und dann haben die mir erzählt, also bis sie hier in ganz Europa ihr Modell ausgerollt haben, würde das endlos gehen, weil sie in jedem Land dann eben trotz Binnenmarkt doch verschiedene Regulierungen vorfinden, hier anpassen müssen etc. Sind sie kürzlich in die USA, die sind nach ein paar Wochen sind sie schon beinahe operativ. Ja. Und ich glaube, es ist schon ein Kernproblem an Europa, oder?
Das ist absolut richtig, Herr Balzli. Und wenn wir uns das wissenschaftlich ansehen, wir versuchen zu messen, in welchem Ausmaß die Handelsbarrieren im Dienstleistungsbereich, im Finanzbereich, auch bei den Gütern im Binnenmarkt über die Jahre gefallen sind, dann stellen wir fest, seit dem Jahr 2000 tut sich da nichts mehr. Wir haben immer noch relativ hohe Barrieren. Wir haben einen großen Home Bias, also die Länder handeln dann doch sehr viel stärker mit sich selbst, als das zum Beispiel ein US-Bundesstaat oder eine chinesische Provinz tut. Und diese Barrieren an der Grenze, die sind in den letzten Jahren nicht weniger geworden. Im Gegenteil, sie sind mehr geworden durch Dinge wie die Entsenderichtlinie und andere bürokratische Vorschriften, die sich an den Ländergrenzen orientieren. Und auch jetzt, ich glaube, eine der Dinge, die mir am größten Sorgen macht in der aktuellen Krise, ist, dass viele Maßnahmen sich an den nationalen Grenzen orientieren. Ich glaube, das ist ein riesen Handicap. Das ist der Binnenmarkt und das andere sind stärker noch prozedurale Dinge. Es ist in Deutschland halt einfach verdammt schwierig zu gründen. Und wenn man dann gegründet hat, ist es verdammt schwierig zu skalieren, Platz zu finden für ein Betriebsgelände, einen Standard auszumachen. Dort dann einen Zuzug von Menschen zu haben. Also auch die Mobilität ist in Deutschland oder in Europa nicht so groß, wie man das eigentlich in den USA oder in China hat. Und das sind die wahren Probleme, die uns zurückhalten. Und nicht etwa, dass die Unternehmer nicht wüssten, wie sie investieren sollen und da lieber einen Wirtschaftsminister hätten, der das für sie erledigt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Geoökonomisch ist das ja ein bisschen fatal, oder? Der Abstand zu China und den USA ist jetzt auch durch diese Krise, in der wir stecken, noch größer geworden. Mhm. Und gleichzeitig kämpfen die USA gegen China, oder? So, man spricht vom neuen Kalten Krieg und die Europäer wissen nicht so recht, wo sie sich positionieren sollen. Jetzt jüngst gibt es so eine Bewegung Richtung USA, seit Biden am Ruder ist, wird wieder viel geworben. Die Europäer sollen doch zusammen mit den Amerikanern gegen die Chinesen vorgehen. Christian Lindner spricht schon schon von einer Wirtschafts-NATO. Jetzt gibt es auch die ersten Sanktionengefechte zwischen China und EU. Wird das für die Europäer am Ende teurer als für die Amerikaner? Schon, ne?
Ja, absolut. Das ist klar. Also wenn sich die Europäer sozusagen einspannen lassen, um sozusagen die Machtposition der Amerikaner zu verteidigen, dann werden wir hier sehr viel dafür bezahlen müssen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass die Europäer sehr viel mehr Exporte nach China haben als die USA und auch sehr viel mehr Primäreinkommen, also mehr Investitionseinkommen aus China beziehen als die USA. Ein Schulterschluss mit den USA und dann eine gemeinsame Eskalation gegenüber China würde geostrategisch bei den Amerikanern für Gewinne sorgen, klar. Und die Kosten aber würden die Europäer und hier vor allem die Deutschen zu bezahlen haben. Das muss uns klar sein. Und das sollte auch der Christian Lindner wissen, wenn er sich dafür einsetzt.
Also würde man ja sagen, dass Frau Merkel nicht ganz alles falsch gemacht hat, weil sie hat in den letzten Jahren ziemlich geguckt, dass sie so ein bisschen between, ne, der Frontlinien ist. Sie hat zwar immer ein bisschen mit den Amerikanern geredet, sie ist aber auch bei den Chinesen immer so ein bisschen, ist der Kommunikationskanal offen gewesen. Man hat noch vor wenigen Monaten so ein Investitionsabkommen gemacht. Ich meine, wenn jetzt diese Eskalation weitergeht, könnte es ja auch sein, dass die deutschen Konzerne mal zum Faustpfand werden, die Chinesen, oder? Da gibt es ja jetzt so teilweise schon so erste Mobbingversuche nach diesem Sanktionsregime. Das könnte ja noch gefährlich werden.
Ja, und China, die chinesische Führung und die Partei und die Medien, die spielen dieses Spiel sehr, sehr effektiv, muss man sagen. Das lässt sich schön nachvollziehen an den immer wieder auftauchenden Spannungen zwischen China und Japan oder China und Korea, wo dann die Konzerne aus diesen Ländern massiv in Bedrängnis geraten und massiv sozusagen von den chinesischen Autoritäten sozusagen als Faustpfand verwendet werden, in der Tat. Ich glaube aber, dass Europa, obwohl wir jetzt durch diese Krise schlechter durchkommen als die USA oder als China, dass wir nach wie vor mit einem gehörigen Ausmaß Selbstbewusstsein operieren können. Nach wie vor ist es so, dass im Außenhandel, wenn man Güter- und Dienstleistungshandel zusammenzählt, kein Weg an Europa vorbeiführt. Und es sind drei ziemlich gleich große Wirtschaftsmächte, die sich hier gegenüberstehen, die USA, Europa und China. Selbst wenn jetzt es so ist, dass Europa Nummer drei ist, ist der Abstand zu den anderen beiden nicht groß. Ich glaube, dass man in vielen Entwicklungsländern, in vielen Schwellenländern als Europäer einen besseren Namen hat, als das China hat, obwohl China in den letzten Jahren mit viel Geld gearbeitet hat. Aber all das beruht ja nicht auf Nächstenliebe, sondern die Rechnungen müssen beglichen werden. Das merken viele Länder. Dass Amerika kein stabiler Partner war, das haben die letzten 4 Jahre unter Donald Trump auch gezeigt. Also ich glaube, geostrategisch hat Europa was zu bieten. Wir sind immer noch stark im Geschäft, vor allem im Handelsbereich. Und es gibt keinen Grund, warum wir es nicht versuchen sollten, mit beiden, mit China und mit den USA im Geschäft zu bleiben. Und wir sollten uns nicht auf die eine oder andere Seite ziehen lassen. Das ist wirtschaftlich teuer und würde in Europa zu einer großen Polarisierung führen. Teilweise sehen wir das ja, wie zum Beispiel die Russland-Frage, die europäischen Länder in zwei Parteien spaltet oder auch innerhalb der Länder, auch innerhalb Deutschlands, doch für große Spannungen führt. Das ist, glaube ich, nicht der Ansatz, wie man in Europa erfolgreich vorankommt.
Gut, manche sagen, es wäre ethischer, mit China nicht mehr Geschäfte zu machen, wegen der ganzen Uiguren-Geschichte. Das muss man natürlich immer ein bisschen auch mit einrechnen. Aber Fakt ist, Europa könnte sicher souveräner auftreten. Nichtsdestotrotz, die Biden-Euphorie ist ja riesig, gerade immer noch. Und das sieht man jetzt auch gerade an dieser Mindeststeuergeschichte, die seine Finanzministerin Janet Yellen da nochmal befeuert hat. Man hat das Gefühl, das wird nicht so kommen, weil wenn alle Länder so etwas zustimmen, gehe ich mal davon aus, wird man im Kleingedruckten an der Bemessungsgrundlage etc. doch massiv schrauben, oder nicht?
Ja, genau. Und manche Länder sind da auch sehr gut darin, nicht? Man kann sich kaum vorstellen, dass die karibischen Staaten, die sich auf Steuermodelle spezialisieren, aber auch Irland, dass die, oder Niederlande, auch UK, dass die da alle zustimmen und Ja und Amen sagen. Aber ich glaube, dass jetzt die Chance besteht, bei der OECD voranzukommen. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass eine stärkere Koordination und Harmonisierung im internationalen Steuerrecht Vorteile bietet. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ein bestimmtes Ausmaß an Standortwettbewerb nützlich ist und dass dieser Standortwettbewerb sich auch an den Steuerniveaus ausdrücken soll. Also denke ich auch, dieses Polarisieren, entweder vollkommene Gleichheit der Steuersysteme oder sozusagen Cutthroat-Competition, diese polaren Positionen sind beide falsch, man muss das in der Mitte austarieren. Das ist zwar mühselig, aber ich glaube, durch die Vorschläge jetzt von Janet Yellen und die positive Aufnahme dieser Vorschläge durch den deutschen Finanzminister und die konstruktive Arbeit in der OECD kann man wahrscheinlich schon einen Fortschritt erzielen. Und einige der Auswüchse, die es ja zweifellos gibt, eindämmen. Und um damit auch zu verhindern, dass es schädliche unilaterale Ansätze braucht, wie zum Beispiel eine europäische Digitalsteuer, die dann doch sehr stark abstellt auf das Besteuern amerikanischer Konzerne der von Amazon bis Google oder eben amerikanische Vorstellungen, die sagen, wir versuchen wegzukommen von einer Besteuerung der Produktion hin stärker zu einer Besteuerung des Konsums. Die Amerikaner konsumieren sehr viel mehr, als sie produzieren. In Europa ist es umgekehrt. Auch das würde zu großen Verzerrungen führen. Diese unilateralen Ansätze, die sind schlecht, die stören, sie führen zu Streitigkeiten, die dann auch handelspolitische Ausprägungen haben können. Deswegen finde ich es gut, wenn Janet Yellen hier Koordinations- und Kooperationswillen zeigt. Was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen müssen. Aber die Richtung, glaube ich, die passt schon.
Da sind wir schon gespannt, genau. Vor allem, weil eine der größten Steueroasen, Delaware, ja in den USA liegt, wie wir wissen. Ja. Der Zeitpunkt ist vielleicht nicht ganz zufällig, weil Biden will ja ein Billionenprogramm auf die Schiene bringen, um die Infrastruktur in den USA zu sanieren, die ja wirklich in einem unvorstellbar schlechten Zustand ist. Sprich, er will ein Riesenaufbauprogramm machen. Was muss ich mir eigentlich vorstellen bei diesen ganzen Geldern, die jetzt fließen und diese gigantischen Sparquote, die sich nach Post-Corona dann ergießen wird in die Märkte und diese riesigen Konjunkturprogramme? Ist denn jetzt dieses allgemeine Zittern von der Post-Corona-Inflation realistisch?
Also zittern muss man vielleicht nicht, aber wir müssen realistischerweise erwarten, dass die Preise stärker steigen werden, als wir das bisher gewohnt waren. Ich glaube, das ist klar. Wenn jetzt nach Ende des Lockdowns auch in Europa die Menschen alle wieder Urlaub machen wollen, in die Gaststätten gehen wollen, dann werden dort die Preise steigen. Das ist auch in Ordnung. Wir wollen ja, dass sozusagen, wenn jetzt Nachfrage stark ansteigt und das Angebot knapp ist, dass sich auf dem Markt der richtige Preis einspielt und das wird eben ein höherer sein als das in Zeiten, wo die Nachfrage sehr gering ist. Aber zittern, glaube ich, muss man nicht. Das wird man merken, aber für eine breite Inflationsentwicklung, die dann auch in die Lohnsetzung geht und dann zum Start einer Lohnpreisspirale führen würde, das sehe ich noch nicht. Aber die große Frage ist natürlich, falls es doch dazu kommt, das will ich nicht ausschließen. Ökonomen waren nie gut darin, diese solche von Erwartungen getriebenen Spiralphänomene gut vorherzusagen. Wenn es dann soweit kommt, dann werden wir sozusagen Antworten brauchen der Zentralbanken, die dann sehr schnell, sehr abrupt ihre Geldpolitik umstellen müssen, weg von Null- oder Negativzinsen hin zu positiven Zinsen. Und das wird dann wahrscheinlich nicht zu einer Inflationsspirale führen, aber dafür mit höheren Zinsen zu massiven Verwerfungen im Finanzsystem. Denn All die, die sich langläufige, sehr niedrig verzinste Anleihen ins Depot gelegt haben, die werden feststellen, wenn die Zinsen steigen, dann sind plötzlich diese Anleihen nicht mehr viel wert. Und diese Bewertungskorrekturen, die dann stattfinden müssen, die reißen Löcher in die Bilanzen. Das macht mir mehr Sorge, ehrlich gesagt. Da zittere ich mehr, wenn Sie so mögen, als davor, dass jetzt die Inflation ein paar Quartale vielleicht 3-3,5% sein könnte.
Das heißt, Sie haben noch kein Gold gekauft, vorsichtshalber.
Naja, Gold kaufen macht sowieso Sinn, nicht nur in der Covid-Krise, sondern als Beimischung zu einem Depot würde ich das machen, habe ich auch mit dem bisschen Geld, das ich habe, privat gemacht. Aber das ist sozusagen im Rahmen des normalen Diversifizierens. Ich sehe jetzt keinen Anlass, warum man massiv sozusagen in Realien flüchten sollte. Es passiert aber, ne? Es passiert. Vielleicht zurzeit nicht so sehr ins Gold, aber wir sehen ja nach wie vor starke Preissteigerungen im Immobilienbereich. Wir haben im Aktienbereich eine sehr dynamische Entwicklung.
Was war eigentlich Ihre beste Geldanlage in Ihrem Leben? Lassen Sie mich raten, ein Ferienhäuschen in den österreichischen Bergen.
Nein. Was war die beste Geldanlage? Ich hab ja nie viel Geld gehabt, um es groß anlegen zu können. Mit einer großen Familie, da sind die Spielräume klein. Aber ich habe in der Tat einmal kurz nach der Lehman-Pleite Aktien gekauft und damit ganz gut Geld verdient.
Das ist ein sehr
aber
guter
in einer so kleinen, auf einer so kleinen sozusagen Skala, dass das hat mich nicht reich gemacht, aber das waren deutsche Autowerte.
Ja.
Gut. Aber das hätte sich auch ganz anders ausgehen können.
Das stimmt. Gut, dann hoffen wir, dass Sie jetzt beim WIFO extrem viel verdienen, womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären. Was ist Ihr privater Traum, den Sie unbedingt noch verwirklichen wollen? Gibt es da was?
Ja, da gibt es schon was. Also ich komme aus einer Familie, die eigentlich ganz musikalisch ist. Meine Töchter, Cousins und so, die sind recht musikalisch. Ich habe mich in meiner Jugend da irgendwie nicht begeistern lassen und das bereue ich jetzt. Ich würde ganz gern nochmal ein Musikinstrument lernen und dann, also am liebsten Kirchenorgel, sowas, das mächtig ist und Mordslärm macht. Das ist ein Traum und vielleicht habe ich ja in Österreich ein bisschen mehr Zeit. Ich fürchte zwar, dass die Rechnung nicht aufgeht, aber träumen darf man ja davon.
Gut, also darüber sind wir natürlich gespannt, wenn wir das Streaming-Event Gabriel Felbermayr an der Orgel in irgendeiner Wiener Kirche, das wollen wir hören. Herr Felbermayr, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Heimat.
Und Ihnen weiterhin in Deutschland, Herr Balzli. Alles Gute.
Und wer sich nun nach diesem Gespräch über das geoökonomische Monopoly dafür interessiert, wie sich Großkonzerne in dieser Situation positionieren, der sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche «Der ewige Zweite» durchlesen. Es geht um das Rennen zwischen den Sportartikelgiganten Nike und Adidas. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Anregungen, Lob und Kritik bitte immer an balzli@vivo.de schicken und für positive Bewertungen dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.